Der Podcast wird präsentiert von Kultur. Dein Ferienspezialist für Gruppenreisen ganz nach dem Motto «Gemeinsam mehr erleben».
Ich glaube, ich war auch früher recht ein Perfektionist in gewissen Sachen, bis ich gemerkt habe, es bringt nichts. Das Einzige, was passiert ist, dass ich erschöpft bin, kaputt bin oder dann wirst du einfach krank, wenn der Körper bringen, wenn ich mehr mag. Es ist wie so ein Hamsterrad. Du kommst immer wieder ins Gleiche rein und es bessert nicht. Auch wenn der Haushalt aufgeräumt ist, geht es dann nachher besser. Oder wenn es geputzt ist, nein, das ist nicht das, was nachher besser, also was nachher besser ist. So im Herz rein, oder?
Vis-à-vis.
Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.
Sommerferien auch fürs Vis-à-vis. Wir machen eine Sommerpause und sind dann am 21. August zurück mit einer neuen Folge. Und wir verkürzen uns die Zeit her mit einer Serie Best of. Sarah Maria Graber und ich haben euch die Vis-à-vis rausgesucht, die uns fest in Erinnerung geblieben sind. Und da gehört für mich auch die Geschichte von Seraina Etlin dazu. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, dann denke ich vor allem an viel, viel Spielen. Stundenlang verrissen sein mit Freunden, spielen mit Babys, Barbies, Playmobil. Eine unbeschwerte Zeit. Das ist ein Privileg, dass ich so Erinnerungen darf haben. An ein Zuhause auch, wo mich so genommen hat, wie ich bin, mich geliebt hat. Dass das nicht selbstverständlich ist, das sieht man, wenn man das Seraina Etlin zulässt. Sie ist heute um die 40 und ich durfte bei ihr daheim sein. Sie erzählt von einer Kindheit, die so anders war, so streng und so eng. Seraina hat nicht dürfen, einfach Kind sein. Und dann ist es so beeindruckend, wie sie den schweren, auch traumatisierenden Teil von ihrem Leben Stück für Stück hat können hinter sich lassen. Schön, taucht ihr mit mir ab in diese Lebensgeschichte. Ich bin Ruth Stutz. Hey Seraina, mega schön, dass ich hier sein darf, in deinem wunderschönen Zuhause, Zwetzigen im Zürich-Oberland. So hell haben wir es hier und es gibt ja einen Platz in diesem Haus, in dieser Wohnung, wo dir mega gefällt, der dir auch gut tut. Der ist dort hinten versteckt. Dein Klavier, ja genau, dein Klavier steht ja. Dort. Jetzt sind Kinder aus dem Haus, ist das auch so der Moment am Morgen, wo du hinhockst und spielst?
Hey, mega unterschiedlich. So, manchmal habe ich es bewusst eingeplant, wo ich hinhocke und übe. Ganz gezielt mit meinen Zielen, die ich habe. Und manchmal ist es aber auch so, dass ich eben dann einfach den Haushalt mache und sonst noch muss Sachen angehen als Mami. Nicht nur einfach, genau. Mhm. Aber ich bin schon sehr gerne dort hinein.
Was bedeutet dir das, das Spielen?
Hey, ich glaube, für mich ist das ein Ort vom Loslassen, Entspannen, Abgeben. Das ist das, was ich mache beim Klavierspielen. Selber am so meditativ, ja, entspannen. Oder manchmal auch, wenn ich traurig bin, kann ich auch mega gut dort einfach so meine Trauer loslassen in der Musik.
Mhm. Ja. Mega schön. Mhm. Mega etwas Besonderes. Das Seraina Etlin, ihre Musik kann man übrigens auf Spotify geniessen. Wir tun euch den Link mega gerne zu den Shownotes. Da könnt ihr mal reinhören. Ich habe selber schon reingelassen. Und es ist mega, ich finde, man spürt mega so, weißt du, so einen Frieden, so eine Ruhe. Es ist ganz etwas Besonderes. Ich kann es einfach mal laufen lassen, so während dem Abwaschen. Und ich habe so gemerkt, oh, es macht irgendwie etwas mit mir. Es ist mega schön.
Cool.
Und es ist ja nur Klavier. Also.
Ja, bei manchen Liedern habe ich mal noch so ein bisschen Synthes benutzt. Ich finde manchmal auch das Orchester noch so schön. Aber ich beherrsche so das Technische nicht so. Besser kann ich einfach nur also am Klavier spielen. Aber ja, es ist vor allem Klaviermusik. Ja.
Weißt du, so die Freiheit, der Frieden, so das, wo du jetzt so spürst beim Klavierspiel, das ist etwas, was du überhaupt nicht gekannt hast als Kind. Also das ist genau das Gegenteil gewesen, gell, deine Kinder. Komm, wir gehen mal ein bisschen dorthin. Also das ist recht tragisch, was du erlebt hast. Kannst du uns ein bisschen erzählen?
Ja, ich bin eigentlich aufgewachsen an einem wunderschönen Ort, in so einem Bergdorf, Guarda heisst es, im Engadin, im Unterengadin. Aber leider in einem Zuhause, wo sehr viel Gewalt passiert ist und sehr viel Druck da war von Leisten, von Müssen. Und auch müssen einfach das machen, was einem gesagt wird. Also nicht unbedingt die Freiheit von, ah, jetzt habe ich auf das Lust oder jetzt brauche ich das. Und das war für mich mega schwierig gewesen, weil ich gemerkt habe, zwar in dem wunderschönen Ort, wo ich bin, fühle ich mich mega eingeengt und eingeschränkt und das Gegenteil von frei.
Mhm. Ja. Mhm. Deine Eltern haben ja mega viel gearbeitet, gell, in dem Guarda. Also das ist ja auch das Dörfli, gell, vom Schellenursli.
Genau.
Hast du mir vorher gesagt?
Genau. Ja?
Also wirklich malerisch, wunderschön.
Ja. Ja.
Und gleich eben so viel Krampf hast du müssen. Du bist richtig auf dem Feld gsi und hast deinen Eltern geholfen. Also eine Kindheit, die mega prägt ist von Arbeit.
Ja, voll. Also ich glaube, das ist wirklich so im Vordergrund gestanden. Meine Eltern haben die Idee gehabt, Tee anzubauen auf Felder im Unterengadin. Und das ist natürlich körperlich, da bist du einfach am Arbeiten gewesen. Und es ist natürlich auch eine kurze Zeit, wo dann du wirklich kannst die Pflanzen rauspflanzen und wo sie wieder geerntet werden. Mega wetterabhängig. Und der Winter ist ja auch mega lang. Und also, du musst in kurzer Zeit sehr viel machen. Und natürlich, weil das eigentlich mega schön, aber es ist mega gut gelaufen mit den Jahren, hast du einfach müssen schauen, dass da genug geerntet wird. Und das ist dann verkauft worden. Und ja, ich glaube, so wie die Idee ist mega schön, finde ich, dass meine Eltern hatten, aber du hast so viel Arbeit. Und sie haben natürlich das auch alles von Hand gemacht. Also hast auch nicht gross können Maschinen brauchen an diesem Hang. Und es war auch die Idee gewesen, dass es von Hand gemacht ist. Und in dem Sinne, ja, hat es einfach geheissen, arbeiten von morgen bis am Abend. Und auch am Sonntag hast du gearbeitet, weil dann hat die Sonne geschonen, dann musst du die Blumen pflücken und...
Also es sind Teekräutchen so.
Es heisst Guarda-Kräuter, das gibt es jetzt immer noch. Inzwischen machen es nicht mehr meine Eltern, aber es ist wirklich Tee und die haben so Mischungen gemacht, so einen Husten-Tee, Verkältungstee oder einen am Abend, wo du trinkst vor dem Schlaf, was ein bisschen beruhigend wirkt. Mhm. So verschiedene Kräuter, die halt ihre Wirkung haben und dann sind so, also so zusammengemischt und sich auch mega mit dem auseinandergesetzt, was hilft, was kannst du nehmen und...
Also, und ihr dann richtig müssen mithelfen, auch als kleine Kind schon.
Also eigentlich haben wir es einfach, also ich mag mich gut erinnern, kaum habe ich können laufen, bin ich auf dem Feld unten schon gewesen. Am Anfang hast du es halt mehr beobachtet und sobald du irgendwie können helfen, hast du angefangen helfen jetzt oder hast du dann so die Arbeiten zuerst gemacht, die noch nicht gerade so wichtig sind, dass sie perfekt ausgeführt werden. Aber ja, ich kann mich sehr gut erinnern an die Momente, wo dann mein Vater gesagt hat, hey, du packst jetzt richtig an und einfach hörst auch immer, nein, nicht so, nein, du musst es so und das langt nicht. Und den Spaten hebst du mit einer Hand und mit der anderen Hand musst du dann halt, was auch immer, dann musst du rausjetten zum Beispiel, halt heben und anpacken und auf und ab. Und es war halt natürlich alles steil gewesen, also du läufst den ganzen Tag Hang auf und ab, mega steil.
Immer bückend so,
ja, mega, ja. Das haben sie dann viel später geändert, dass die Felder so, wie du sagst, so... Der Abhang ist ja so durchab und in die andere Richtung sind dann die Felder gewesen. Aber früher sind es eben auch so wie der Hang gewesen und dann stehst du immer so im Buckel da und schaffst. Und ja, mein Mann da alle sagt immer, es war wie im Mittelalter. Also ich habe echt geschafft, wie, ja, wenn du so irgendeine Serie schaust oder einen Film von früher, es ist echt genau so gewesen, dass du einfach schaffst für das Überleben. Also,
das ist wahnsinnig. Also das heisst, du hast mir gesagt, schon im Kinski hast du gekocht. Also du bist nicht nur auf dem Feld am Arbeiten gewesen, du hast noch viel mehr sonst müssen machen. Ja. Hey, das ist so krass, wenn man sich das vorstellt. Was war denn mit Spielen?
Hey, das hat es schon gegeben, aber halt manchmal einfach am Rand. Mhm. Es hat so Randzeiten gegeben, da sage ich mal, habe ich nicht gerade irgendwie einen Job müssen erledigen und dann habe ich können spielen. Aber wenn halt meine Eltern wie gemerkt haben, es gibt einfach Arbeit, die muss einfach gemacht werden. Und jeder, der halt irgendwo zur Verfügung steht, hilft mit. Und dann war klar gewesen, also nach der Schule bin ich immer aufs Feld, noch pflücken oder was es halt dann gegeben hat, helfen, dass die Arbeit am Abend möglichst erledigt war. Aber ich kann mich schon auch als Spieler, also ich habe viel auch gespielt, aber halt... nicht in dieser Freiheit von, hey, ich habe jetzt einfach Zeit und ich kann jetzt einfach machen, was ich gerade Freude habe, sondern einfach, hey, jetzt ist gerade der Moment, wo ich kann und dann ist okay. Oder wenn es halt dann das Wetter nicht dementsprechend gut war, dass du können aufs Feld arbeiten, dann hast du vielleicht dann auch wieder gewusst, kannst du spielen. Mhm. Oder viele Freundinnen oder Freunde sind wirklich auch aufs Feld helfen.
Ah, sicher?
Ja, das ist wirklich herzig gewesen. Sie haben dann einfach gefunden, ja, um mit dieser reinen Zeit zu verbringen, bedeutet halt, ich muss jetzt auch aufs Feld pflücken. Was irgendwie auch im Nachhinein so normal war für die. Zur einen gehört jetzt einfach zu dem Kräuterbetrieb und das ist normal, aber auch in einem Dorf, dort haben ja Kinder gesagt, wir müssen heuen oder wir haben auch andere Familien gehabt, die handwerkliche Arbeiten angegangen sind und dann mussten die Kinder auch helfen daheim. Es ist ein Stück weit auch noch normal gewesen. Und dann hast du eben manchmal halt einander geholfen. Und von dem her echt noch schön, ja.
Mhm.
Ja.
Und gleich eben, das heisst, wenn du zurückdenkst, also das ist für dich recht. Also Kindheit ist nichts, wo du gerne daran zurückdenkst.
Nein, weil ich merke, es war für mich halt eigentlich immer ein Krampf gewesen. Es war für mich immer verbunden gewesen mit, also auch, ja, kommst heim und du weißt nie, ich habe nie gewusst, wie ist denn jetzt mein Vater drauf? Was hat er jetzt für eine Laune? Wie geht es ihm heute? Und wenn du halt immer so in einer Situation inne bist, wo du nicht weißt, was erwartet dich als Nächstes. Und wenn mein Vater nicht gut drauf war, dann ist er halt hässig geworden. Manchmal ist alles geflogen. Also, als ich ganz klein war, war es am schlimmsten gewesen. Also, da hat er wirklich Pfanne sind durch die Küche geflogen oder was er halt gerade in der Hand hat. Und du hast einfach gemerkt, so, ich bin lieber still, ich sage lieber nichts. Und ich habe auch sehr wenig geredet, ich bin auch sehr schüch und zurückhaltend gewesen. Ich habe mich einfach wie versucht, so zu schützen. Weil ich habe auch gesehen, meine Geschwister, die, wenn sie irgendetwas Falsches gemacht haben, dann haben sie eine Ohrfeige kassiert oder irgendeinen Schlag. Und dann habe ich gewusst, am besten ist, ich sage nichts.
Mhm.
Ich bin ein mega Beobachterkind gewesen und ja, habe eigentlich lieber geschwiegen als geredet. Mhm. Auch die Tischsituation, wenn man zusammen isst. Mein Vater hat versucht, so irgendwie so, wie mega schön, alle sind da, wir essen zusammen. Ich habe es echt gehasst. Ich habe gemerkt, es ist so nicht echt, es ist nicht Liebe, es ist nicht eine schöne Art von Familie, sondern wir müssen jetzt einfach alle da sein. Oder am Morgen, du musst einfach aufstehen, du kannst nicht ausschlafen, du gehst nicht in den Bischi ab, du legst dich an, du weißt, wenn du musst am Tisch sein. Und es war immer so ein Müssen gewesen. Mhm. Und darum echt wie gefangen halt.
So hast du dich auch gefühlt.
Mhm.
Ja. Also eigentlich gefangen von dem Elender arbeiten. Also du hast ja auf dem Feld geschafft und eben auch mega fest daheim. Also,
ja.
Und irgendwie sind ihr auch so recht auf, also ihr sind, du sagst, du bist ganz viel alleine gewesen.
Ja, ich glaube, durch die Situation, dass halt eben meine Eltern so beschäftigt gewesen sind, ich bin auch viel einfach alleine daheim gewesen, oder auch viel meine Geschwister. Und das hat wie beides gehabt. Einerseits fühlst du dich einfach allein und auch so von, hey, niemand interessiert sich für dich. Und aber andererseits war es alleinsein auch eine Freiheit gewesen, weil dort hatte ich meine Ruhe gehabt. Dort ist niemand gekommen und hat mir gesagt, was ich muss, sondern ich konnte einfach mich selber sein und irgendwie verdauen, verarbeiten, was gerade für mich war oder mich darauf vorbereiten, was kommt mich als Nächstes so. Darum hat das für mich wie zwei Seiten, das Alleinsein. Aber ja, wenn du das Gefühl hast, es interessiert sich niemand, du musst einfach irgendwie jetzt selber durch das Leben durch. Und auch meine Geschwister, die sind da gewesen, mega schön, aber auch sie haben ja das Gleiche gehabt wie ich. Sie haben sich genauso allein gefühlt. Und darum hast du wie so ein, hey, wir funktionieren jetzt irgendwo halt einfach so. Probieren irgendwie weiterzukommen. Und
du hast vorher gesagt, dein Papi hat mir so Pfanne durch die Küche gerührt. Hast du auch meine Angst gehabt vor ihm?
Mega Angst, ja. Also ich habe nicht einfach Respekt gehabt, ich habe wirklich Angst gehabt, weil ich einfach eben wirklich nie gewusst habe, wie ist er drauf, was Max vertragen. Und er hat halt auch sehr viel gemacht, was sehr demütigend war. Hat es auch geschafft, einen immer sehr bloßstellen, hat einen wie auch lustig gemacht über einen, wenn man halt irgendeinen Fehler gemacht hat. Es ist so das Gegenteil von Liebe, das Gegenteil von Schutz, wo du dir vielleicht bei meinem Vater eigentlich wünschen würdest. Und darum, ich habe erst, als ich erwachsen war, irgendwie gemerkt, als ich eigentlich gar nicht mehr gebraucht habe, habe ich gemerkt, ja, eigentlich ist mir egal, was er macht, wo er ist. Und dann habe ich irgendwie mich auch von dieser Angst können, wie langsam entfernen. Und habe angefangen, langsam getrauen, auch mal ihm zu sagen, wie ich eigentlich mich fühle oder wie es mir eigentlich geht. Aber auch dort, ja, ist die Angst mega lang geblieben, weil ich wie nicht gewusst habe, ja, wie reagiert er halt wieder. Und halt
so dann immer unberechenbar.
Immer die Ablehnung.
Ja.
Hast du irgendwann einfach genug Ablehnung erlebt und dann willst du irgendwie...
Wie hat er denn das gezeigt, also die Ablehnung?
Ich glaube, was oft sind es auch die Worte gewesen. Also, oder ich meine, wenn du Hilfe gebraucht hast, hat er einem ausgelacht und gefunden, hä, das kannst doch du und das musst du ja können. Und ich glaube, gell, irgendwie ein Teil, ich weiß es schon gar nicht mehr, ein Teil, ich habe es auch, glaube, vieles habe ich mega verdrängt und ein Teil habe ich aber auch wie hinter mir gelassen. Aber ich glaube so, ich weiß es nicht, ich muss jetzt gerade überlegen, wie die Form das war. Aber
oder ist es einfach auch einfach so mega leisten müssen, oder? Und dann es ist so sehr, sehr viel Leistung von dir. Und das finde ich, das gehört mir so raus.
Ja, oder ich glaube, für mich war es auch, es war weit entfernt von mir gewesen. Irgendwie, wenn dann du immer nur musst irgendwie etwas erfüllen, wo dem entspricht, wo er will. Ich habe das Gefühl, ich habe mich so weit von mir entfernt auch. Du wirst eigentlich gar nicht mehr sehen, so wie du bist. Du wirst gar nicht mehr wahrgenommen, wer du bist, sondern mehr, wer du musst sein.
Mhm.
Und ich glaube, in dem Innen habe ich wie irgendwie gemerkt, es ist so. Es ist wie, es ist ja null Beziehung, null, es ist wie nichts da gewesen, außer ich erfülle das, was er sagt, oder?
Ja.
Also es ist so, ja, es ist noch schwierig zu erklären, merke ich jetzt, wenn ich mir gerade so ein bisschen Gedanken mache, irgendwie so ein bisschen. Aber, ja.
Wie war denn die Beziehung zu deiner Mami? Ist sie wie so ein Schutz für dich?
Meine Mami war eigentlich eine sehr kämpferische Person und hat eigentlich mega versucht, glaub, das auszugleichen, was mein Vater, sag ich mal, falsch gemacht hat. Aber sie hat halt dann auch uns immer das Gefühl gegeben, wir kommen zu kurz. Durch das, dass sie immer hat irgendwie wollen für uns dann da sein und noch am Abend, um 10 Uhr, wo wir dann irgendwie im Bett waren, noch hat, wollen, irgendwie hat sie uns so ein bisschen kräppelt und massiert und uns angehört, was wir noch für Sorgen haben. So, hat sie mir aber immer das Gefühl gegeben, hey, mein Leben ist so beschissen, dass du jetzt das alles noch musst irgendwie auffangen. Und durch das hat sie auch mega viel gemacht. Also wenn sie den ganzen Tag mega viel gearbeitet und hat dann irgendwie noch versucht, eine gute Mutter zu sein und für uns da zu sein. Aber das ist wie rein von ihrer Energie nicht aufgegangen. Also, irgendwann hast du einfach keine Kraft mehr. Und ich glaube, das habe ich halt auch gespürt und das habe ich irgendwie nicht so gern gehabt, wie ich gemerkt habe. In dem Ganzen rein geht es ihr nicht gut. Und, aber ich bin natürlich mega froh, dass sie da war. Also irgendwie auch ihre Liebe, Liebe hat sie uns gegeben und sie hat versucht, auch irgendwie einen frohen Alltag zu gestalten und das Schöne vom Leben zu zeigen. Und das habe ich mega gemerkt und da bin ich auch mega froh gewesen. Aber später habe ich dann gemerkt, so, ich habe immer das Gefühl, ich bin zu kurz gekommen durch das Gefühl, das sie einem immer gegeben hat. Oder?
Das ist spannend, ja. Und die Natur hat dir aber mega viel gegeben in dieser Zeit, die so schwierig war.
Ja, mega. Ich bin auch mega viel in die Natur gegangen, halt auch allein. Wir sind auch viel als Kind allein wandern. Ja, das haben wir viel gemacht. Die Eltern sind halt dann nicht mitgekommen, da sind wir einfach irgendwo hin. Wir sind manchmal stundenlang irgendwo gewandert, früh aufgestanden am Morgen. Ich habe viel mit meinen Geschwistern verbracht in der Natur. Und dort ist, glaube ich, auch das Spielen stark vorgekommen. Aber ich habe auch gemerkt, ich bin auch mega geflüchtet in so Fantasiewelten, wo halt dann wie, ich habe mir dann irgendwie die Welt ausgemalt, die schöne Welt. Und die Natur ist wunderschön im Engadin. Das ist wirklich nicht nur Fantasie, aber halt meine Fantasiegeschichten, wo ich halt dann wie gemerkt habe, wir haben dann auch viel gespielt und irgendwelche Sachen gebaut und so. Und ich glaube, das ist so der Ort von Schutz gewesen auch. Und auch für mich der Ort, wo ich dann irgendwo auch Gott kennengelernt habe. Ich habe wie gemerkt, hey, da gibt es etwas Größeres, etwas Mächtigeres. Irgendwie, das kann kein Zufall sein, so eine Natur oder auch die Ruhe, die dort oben war. Und, ja.
Also du hast dann wie angefangen zu beten oder hast du einfach das Gefühl gehabt, das Kind, da ist mehr?
Also wegen, so mit dem Bett war meine Grossmami, mein Grosspapa, bin ich noch viel gewesen. Das hat sehr einen positiven Einfluss gehabt. Die Ferien in Basel immer, wie die Grosseltern haben mega gut da. Und meine Grossmami hat immer gebetet für mich, weil ich mega schlimme Träume hatte. Also wirklich leider also so dämonische Träume, also so richtige Albträume. Und dann hat meine Grossmama immer gebetet und das hat mich mega beruhigt. Und dort habe ich auch angefangen zu merken, hey, irgendwie, ja, sie betet, was bedeutet das, was ist es und warum beruhigt es mich, warum tut es mir irgendwie auch gut. Und dann habe ich schon auch angefangen als Kind irgendwie Zugang suchen zu Gott. Oder dort war irgendwie also die höhere Macht so ein bisschen gewesen. Und ja, dort habe ich mich, glaube ich, sehnsüchtig auf die Suche gemacht nach mehr oder auch zum Ausbrechen aus dem Ganzen, wo ich mich so gefangen fühle und so ausgeliefert. Ich wollte weg von dem und wollte frei werden. Ich wollte, dass es besser wird und habe schon, ja, gebetet. Aber ich habe dann auch nicht irgendwie gerade mega erlebt, wie Gott irgendwie mir antworten würde oder so. Aber ich habe irgendwie gemerkt, das ist etwas da. Es gibt nicht nur einfach das, was wir gerade so sehen, es gibt wie noch etwas mehr. Das habe ich irgendwie gespürt. Und das habe ich in der Natur mega gespürt. Ja, einfach so die Macht, auch die Naturmacht. Und das erlebst du auch mega stark. Gell? Also auch der wunderschöne Winter mit dem Schnee und die Ruhe und die verschiedenen Tiere in der Natur, auch, wo wir auch viel sind, beobachte ich und meine Geschwister, die Murmeltiere. Und
ja, so schön, ja.
Ja, also einfach
wie
so,
aus den Büchlein, den Schweizer Büchlein.
Ja, mega. Und das ist auch mega, es hat mich auch zum Staunen gebracht und eben zum Nachdenken. Also,
ja. Und du sagst eben, wir sind einmal auf Basel zu den Grosseltern. Das war eine mega schöne Zeit. Die haben sich richtig Zeit genommen für euch. Mega, mega etwas wertvoll.
Unglaublich sich viel Zeit genommen. Also ich glaube, dort habe ich gelernt im Leben, dass Zeit so ein Schatz kann sein. Es kann so etwas wertvoll sein, wenn jemand sagt, ich nehme mir Zeit für dich. Das zeigt eigentlich, hey, du bist wertvoll und ich sehe dich und ich nehme dich ernst. Und das hat meine Grosseltern unglaublich gemacht. Also ich glaube, das ist wirklich auch so ein Lichtblick in meinem Leben, in der Kindheit gewesen. Dort konnte ich dann einfach sein, wie ich bin. Dort bin ich einfach Kind gewesen und es war okay gewesen, dass ich einfach nur Kind bin und will spielen und mit meinem Tempo will irgendwie das Leben erfahren. Und sie haben alles gemacht, haben einfach irgendwie alles gekauft. Also gekauft, nicht materiellem, sie sind echt sehr bescheiden gewesen, aber immer das beste Essen gekocht und den Lieblingskäse angestellt. Ja, das habe ich extrem geschätzt und mich mega gesehen und geliebt gefühlt, wo ich auch gemerkt habe, da bin ich ihnen unglaublich dankbar. Also bis heute, ich glaube, sage ihnen heute noch, ja, sind die besten Grosseltern gewesen, die man sich je wünschen kann.
So schön. Ja. Wie die auch so, das ist ja schön zu hören, oder, dass als Grosseltern so einen Einfluss kannst haben, mega. So viel kannst weitergeben.
Mega.
Oder?
Mega.
So wichtig kannst du sein.
Für mich sehr, sehr prägend, ja. Mhm. Auch für meine Geschwister, die, ja.
Mega schön. Die Jugend ist nachher auch nicht wirklich so erleichternd gewesen, gell? Auch dort ist es irgendwie herausfordernd weitergegangen.
Ja, einfach, also meine Eltern haben sich dann getrennt, als ich 14 war. Das war für mich sehr erleichternd gewesen, weil ich habe gemerkt, hey, jetzt habe ich mehr Luft zum Schnaufen. Und meine Mami hat mir wirklich Luft gegeben zum Schnaufen. Sie hat mich dann auch echt nicht mehr, sie hat echt nicht mehr gesagt, du musst jetzt helfen, grossteil. Das habe ich mega krass gefunden, weil meine Schwester ist schon weg gewesen, mein Bruder und mein Vater. Das sind drei Arbeitskräfte, die mega wichtig waren, sind einfach nicht mehr rum gewesen. Zusätzlich hat sie mich echt freigesetzt und hat gesagt, du musst nicht mehr. Sie hat so ganz wenige Sachen mir noch so gesagt, dort will ich, dass du das noch machst und hilfst. Und das war für mich mega schön gewesen, weil ich auch gemerkt habe, jetzt kann ich mal ein bisschen mein Leben anfangen entdecken. Auf meine Art, auf mein Tempo. Das, was mein Herz mir eigentlich sagt, dem kann ich jetzt nachgehen. Und das war für mich extrem wichtig gewesen. Aber das Schwierige war für mich auch gewesen, meine Mami ist körperlich nicht gut gegangen. Also da war sie 42 gewesen und hat einen Herzinfarkt gehabt.
Und okay, das ist mega früh, ja.
Ja, ich glaube, vor lauter Überarbeitung und einfach zu viel. Es war einfach zu viel gewesen.
Sie hat dann alles alleine weitergemacht?
Sie hat es alleine weitergemacht und hat versucht, natürlich mit so freiwilligen Helfern und so das weiterzuführen. Aber es ist natürlich, eben dort hat man dann auch wieder gemerkt, wie viel wir geschafft haben, wir Kinder, dass das überhaupt gegangen ist. Und ihr ist es einfach körperlich und ich glaube auch also physisch ganz allgemein nicht gut gegangen. Und für mich ist das mega schwierig, wie ich gemerkt habe, es fällt wie auch noch jetzt weg. Also hast wie, du bist auf dich selber gestellt und du musst jetzt irgendwie anfangen, dein Leben ganz selber in die Hand nehmen. Und dann hatte ich einen Freund in dieser Zeit, den ich kennengelernt habe, so über das Chatten. Damals habe ich das Chatten. Das war mega lustig.
So am Computer noch,
ja,
oder?
Ja, ich weiss gar nicht mehr, wie es geheißen hat. Aber es hat so verschiedene Chat-Zeiten gegeben. Und ich habe das recht gefeiert. Ich glaube auch so, wenn du halt so in einem kleinen Bergdorf bist, wo nicht viel erlebt, kommst du wie so von dieser Außenwelt etwas mit über. So. Das habe ich irgendwie cool gefunden. Und so habe ich dann meinen Ex-Freund kennengelernt. Wo eigentlich grundsätzlich gut war zu mir, ein lieber Mensch und so. Aber ich habe gemerkt, hey, ich muss jetzt irgendwie herausfinden, was ich will im Leben, was ich brauche, was mache ich auch. So, ich war noch im 10. Schuljahr dann und habe gefunden, irgendwie das Chemie würde mich reizen. Ich habe irgendwie Chemie und Physik mega gefühlt. Und trotzdem habe ich gemerkt, wenn ich jetzt daheim bleibe, ich werde wieder den Stein nicht los in meinem Rucksack, der schwere Stein, die Last, die ist einfach wie da. Ich muss weg, ich muss aus dem Guarda raus auch. Und dann habe ich entschieden, ich lerne Kleinkindererzieherin und habe mir dann eine Praktikumsstelle gesucht und auch einen Wohnort und habe dann irgendwie so bei einer Familie das Studio können, mieten. Und dann bin ich dort runtergezogen und dann habe ich sehr bald gemerkt, hey, boah, ich habe eigentlich fast keine Freunde, ich bin echt allein. Und hatte auch den Freund gehabt, mit dem ist es mal auf, mal ab und so. Aber ich habe gemerkt, hey, nein, ist jetzt auch nicht der, wo ich jetzt wieder alt werde. Das ist jetzt auch nicht der Mann, wo ich merke, das ist jetzt der Mann für mein Leben. Und ja, aber ich bin dann irgendwie die Ausbildungszeit und so. Aber ich hatte schon mega meine Kämpfe gehabt, weil ich vieles nicht gewusst habe, wo will ich her, was brauche ich. Und jetzt hatte ich halt meine Kindheit gehabt, wo irgendwie immer so über mich gekommen ist und all die Themen, die ich erlebt habe. Und dann habe ich gemerkt, aber jetzt steht mein Leben vor mir. Was mache ich jetzt? Wo komme ich her? Was brauche ich auch? Und das war noch schwierig dann gewesen für mich, ja, zu merken, was brauche ich, wenn du jahrelang machst, was du musst. Und jetzt musst du plötzlich für dich entscheiden, ja, was ist denn für dich dran?
Mhm.
Und dann gehst du halt immer in so Muster rein, was du dir halt gewöhnt gewesen bist. Aber ich hatte dann zum Beispiel auch, eben, ich meine, dann musst du plötzlich lernen, mit Geld umzugehen. Vorher hatte ich nie Taschengeld gehabt. Und dann hast du so plötzlich dein Geld im Monat und ich habe immer alles ausgegeben und bei weit ins Minus bis auf Null und Minus was auch immer und keine Ahnung gehabt. Ja. Was soll ich jetzt? Jetzt habe ich kein Geld und der Monat ist nicht fertig. Und es ist schon, wirst du manchmal so brutal von der Realität eingeholt.
Mhm. Aber sonst hast du sehr viel können, oder? Du hast ja können kochen, du hast ja können, wahrscheinlich durch das Ganze, was du schon so früh hast können, bist du sehr selbstständig gewesen, oder?
Ja, bin ich, ja, aber ich bin trotzdem angewiesen gewesen eigentlich auf Menschen, die noch für mich da sind. Und dann finanziell eben, mein Vater hat mich nicht unterstützt mit dem, dass er gesagt hat, er ist einfach im Existenzminimum und er kann jetzt nicht irgendwie helfen. Und meine Mami hat dann irgendwie alles noch zusammengerappt, was sie irgendwie gehabt für mich, aber hat auch kein Geld gehabt. Und das habe ich wie schon schwierig gefunden, weil ich dann gemerkt habe, du bist voll abhängig von Geld auch. Du kannst nicht einfach so, sonst lebst du auf der Straße. Und dann merkst du schon auch, hey, eigentlich hättest du gerne Menschen, die für dich da sind, die dich irgendwie unterstützen. Aber du hast keine Familie, die dich irgendwie dreht. Und meine Geschwister, die haben selber irgendwo ihr Gewusel im Leben irgendwas versucht. Und ja, und dann ist für mich so der Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, boah, jetzt muss ich irgendwie echt überlegen, welche Richtung tue ich mich ausrichten.
Mhm.
Auf was fange ich an, mich, ja, auf was schaue ich hin, auf was fokussiere ich mich, wo überlebe ich, wie überlebe ich, wie geht es weiter. Ja.
Und du bist etwa 18 gewesen, oder so?
Ja.
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 Mhm. Und dann, also ja, wie hast du dich entschieden oder wie, ja, was hast du das festgemacht?
Ich glaube, bei mir war es, ich habe dann so gemerkt, hey, Freunde sind mega wichtig und ich hatte genau noch zwei Freunde gehabt, und die sind beide gläubig gewesen, sind Christen gewesen, und dann habe ich gemerkt, so, ah, krass, die interessieren sich jetzt als Einzige für mich und haben mich eigentlich gern, wie ich bin, mit allem, wo ich bin und was ich mache. Und dort habe ich dann auf einmal angefangen, hey, irgendwie muss da wie mehr dahinter sein mit dem, mit diesen Christen. Warum sind die so? Was ist das mit dem Gott, mit dem Glauben? Und dann habe ich mich eigentlich entschieden, hey, ich will in eine Kirche gehen. Ich will das nicht einfach irgendwelche Freunde, ich will in eine Kirche gehen. Ich will herausfinden, was das ist. Und dann hat die Freundin gesagt, die eben noch mit mir dann befreundet war, hey, geh ins ICF, das ist eine Kirche in Zürich. Ich glaube, das würde dir gefallen. Das ist auch so ein bisschen moderne Kirche. Ich habe irgendwie gerne gehabt, was cool ist. Genau, und dann ja, bin ich in das ICF. Und dort, beim ersten Moment, als ich reingekommen bin, vergesse ich nie, sind die Leute so offen und herzlich gewesen, so wie wenn sie sagen, ich lade dich ein in unsere Familie. Und ich habe das Familiengefühl nicht gekannt. Das war für mich nichts Bekanntes gewesen. Für mich war Familie einfach gewesen, was ich halt erlebt habe. Aber dass man kann, ja, dazugehören, einen Schutz bekommt, so eine Liebe, eine Annahme.
Und auch die Freundlichkeit, gell? So,
ja, eben, die Offenheit, Liebe, ja.
Mhm.
Ferien mit Sinn und Gemeinschaft. Mit Kultur erlebst du unvergessliche Gruppenreisen, wo Glauben und Abenteuer zusammenkommen. Zusammen neue Orte entdecken, wertvolle Gespräche führen und den Glauben im Alltag leben. Das ist unser Herzschlag. Ob zu Europa oder weltweit, unsere Reisen erweitern deine Freundschaften und auch deinen Horizont. Jetzt mehr erfahren und deine nächste Reise buchen auf mehrerleben.ch. Kultur. Gemeinsam mehr erleben.
Und dort bin ich da zumal, also ich weiss es noch, und die Leute sagen es auch, wo mich dann kennengelernt haben, ich bin mega also oberflächlich gewesen auch in dieser Zeit. Ich habe gewusst, ich sehe nicht schlecht aus, ich habe mich sehr schick gemacht, aber so ein sehr, also so Tussi-schick halt, ja. Und dann halt dann so in eine Kirche reinkommst, wo halt dann die Leute noch so ein bisschen geerdeter sind und nicht so oberflächlich und so. Habe ich schon auch gestaunt, ja, dass man mich jetzt einfach so empfängt und nicht gerade verurteilt und so. Ja, und dann habe ich mega schnell ein paar Leute kennengelernt dort. Die haben mich dann einfach überall mitgenommen. Und das bin ich so froh gewesen. Ich habe gesagt, kommst du auch dort her, Serena? Ah, kommst du auch dort hin? Und wir gehen am Wochenende da hin und so. Und dann habe ich gemerkt, ja, ich habe ja eh niemanden und Leute anders. Ich habe zwar immer noch den Freund gehabt, aber ich habe dort wie gemerkt, hey, ich will das eigentlich beenden, die Beziehung. Es ist nicht die Richtung für mich. Und dann bin ich irgendwie in die ICF-Familie, sage ich mal, so reingewachsen und habe gemerkt, hey, da sind jetzt Menschen da, die tun mir mega gut. Die wollen auch wirklich wissen, wer ich bin und wie es mir geht und interessieren sich für mich. Und dann habe ich ja irgendwie angefangen, Jesus kennenlernen. Und dann habe ich gemerkt, hey, es ist wirklich, wie ich als Kind das ja schon gespürt habe, es ist nicht einfach eine Geschichte, es ist so real gewesen. Und Jesus hat angefangen, wirklich zu mir reden. Also, wo ich habe mich dann getrennt von dieser Beziehung und es war für mich mega schwierig gewesen, weil es war auch für mich ein Halt gewesen. Aber Jesus hat gesagt, hey, ich werde dir etwas so viel Besseres geben und du wirst irgendwann einen Mann kennenlernen, der über all deine Vorstellungen, also über all deine Vorstellungen, die du je gehabt hast, das wird es übertreffen. Du wirst Sachen haben, die du dir nie wirst können vorstellen. Mhm. Du wirst es daheim haben und du wirst auch keine Geldsorgen haben und all so. Und ich habe dann einfach gemerkt, er meint es so ernst. Und ich will jetzt einfach dem Jesus vertrauen. Und das habe ich gemacht.
Also du hast das wie gehört, akustisch, oder?
Ja. Also ich bin vom Bett gehockt, damals noch im Studio, wo ich gewohnt habe, und habe gemerkt, wie Jesus mich umarmt. Es war so wie so eine Liebe, wie so eine Hülle von Liebe. Und dann habe ich gemerkt, er hat das gesagt, so einer, wenn du jetzt wie mit mir das Leben teilst und mit mir durchs Leben gehst, ich werde dich nie enttäuschen, ich werde dich tragen, unterstützen. Du wirst Sachen erleben, die wirst du dir nie vorstellen, im positiven Sinn. Und ich habe wie gemerkt, hey, das will ich. Ich will dir vertrauen. Und das habe ich gemacht. Und es ist genau so gekommen. Und das berührt mich am allermeisten, wenn ich wie merke, für mich ist Jesus so real. Das ist für mich keine eigene Vorstellung oder ein schönes Märchen.
Mhm.
Ich habe gemerkt, er ist so real und er hat mein Leben so aufgebaut und gestärkt und ich bin so an einem anderen Punkt jetzt. Eben, ich muss mich manchmal auch wirklich konzentrieren, mich an meine Kindheit zu erinnern, weil er hat in meinem Herz so viel geheilt und hergestellt und erneuert, wo ich merke, es ist unglaublich.
Mhm.
Da gibt es gar nichts außer Jesus, der wirklich frei macht und auch mich von all dem Schmerz und dieser Last hat können einfach befreien. Und zwar einfach, weil ich mit ihm dann durchs Leben bin, auf ihn gelöst habe, ihm nachgegangen bin, nicht aufgehört habe, auf ihn schauen, hören und ja.
Wie der neue Lebensabschnitt hat dort so wie angefangen, ganz etwas Neues in deinem Leben, gell?
Mega.
Und jetzt sind wir da in dem mega schönen Daheim, wo du hast. Zwar nicht mehr so die schöne Natur, wenn man raus schaut, gell? Aber es ist so rausgekommen, wie du gehofft hast oder wie du das gehört hast.
Ja,
wie ist es weitergegangen, also dass wir jetzt heute hier hocken?
Ich bin dann eben ins ICF gegangen und irgendwann habe ich den Alan kennengelernt, meinen Mann. Und er war so anders gewesen, als alle Männer sonst. Und das hat mich so berührt, weil ich gemerkt habe, er war so fein gewesen, so vorsichtig. Und so liebevoll zu allen und so offen und herzlich und so positiv. Und ich habe immer gedacht, das gibt so einen Mann? Das habe ich mir wie nicht vorstellen, dass ein Mann so, also null Erwartungen. Ich meine, das Gegenteil von dem, was ich daheim erlebt habe. Und ich habe eigentlich so zu Männern immer so eine kritische Meinung gehabt, weil ich einfach ja, so verletzt gewesen bin, so von diesem Männerbild auch. Und der Alan hat irgendwie schon nur so im Kennenlernen so meine Vorstellung von Männern so anfangen zu verändern. Ich habe wie ein neues Bild bekommen und es hat mich so berührt. Und dann habe ich ziemlich bald gemerkt, hey, der Alan, also er tut mir mega gut. Und er ist dann einfach ein Freund geworden von mir. Ich habe währenddessen einen guten Freund von ihm gerade so kennengelernt und spannend gefunden. Aber der Alan hat eigentlich im Sturm mein Herz erobert. Einfach, wie er war.
Das pure Gegenteil eigentlich ja. Von deinem Vater. Manchmal sagt man ja, wir heiraten nochmal den gleichen Typ oder lernt wieder die gleiche. Aber das war einfach ganz anders.
Ja, wirklich das Gegenteil. Und ich glaube, ja, dort habe ich wie irgendwann gemerkt, hey, er ist genau die Person, die ich brauche, dass ich noch ganz geheilt werden in meinem Herz. Und wir haben uns noch nicht so lange gekannt und dann habe ich das wie gecheckt, dass er eigentlich mein Mann ist. Das, er ist mein Gegenüber. Und wir sind dann so, also was ich auch so cool gefunden mit ihm, ich konnte irgendwie alles können unternehmen. Und dann einmal sind wir wieder im ISF gewesen und dann sind wir zusammen in ein Auto gestiegen. Er hat dann gesagt, dann gehe ich noch mit ein paar Freunden ein bisschen tanzen. Und ich habe gesagt, ah ja, darf ich mitkommen? Er sagt, ja, komm doch mit und so. Und dann hat er gesagt, ah, warte, ich weiss gar nicht, wo ich muss durchfahren. Und dann hat er gesagt, ja, komm, ich glaube da irgendwie, wir sind in Zürich gewesen und so. Und dann habe ich so die Karte. Damals hat man noch Karten benutzt, amix noch, wenn man irgendwo hergereist ist. Ja,
kann sich kaum vorstellen.
Ja, und dann habe ich eine Karte aus Frankreich bei ihm aus dem Seitenfach von der Tür rausgenommen und sage auf einmal so, wir könnten fast auch einfach auf Frankreich fahren, wir könnten ja irgendwas mehr und so. Und dann sagten alle, ja komm, machen wir. Und wir sind dann noch nicht irgendwie so zusammen gewesen, aber wir haben einfach gemerkt, wir haben es mega gern. Dann sind wir tatsächlich, wir haben gesagt, okay, jeder darf 5 Sachen mitnehmen und dann fahren wir auf Gann. Dann sind wir tatsächlich auf Gann gefahren. Ich konnte nicht Auto fahren. Die ganze Nacht ist er dort auf Gann gefahren und wir haben die besten Gespräche gehabt. Und es hat mich einmal mehr wieder so berührt, weil ich dachte so, es ist so vertraut, es ist so schön, es ist auch so echt. Ich habe gemerkt, so, ich bin mich absolut selber und ich merke, es ist genau gut und er auch. Und es ist so ein gutes Miteinander gsi, wo ich gemerkt habe, das ist einfach so krass, das ist ein Wunder, also, dass es überhaupt gibt. So. Wie bei einem Märchen, wie wenn du eine romantische Komödie würdest schreiben. Ja.
Und auch wie bei einem Märchen, oder? Von dem Traurigen, von dem Dunklen, oder? Ja. Hast du wie so, jetzt so das pure Gegenteil?
Ja, das ist krass. Und dann habe ich irgendwie gecheckt, ich glaube, das ist das, was Jesus mir gesagt hat dann. Und ich habe dann zuerst nicht so recht gewusst, dass ich das alle jetzt sagen, weil ich habe gemerkt, ich habe mich eigentlich auf unserem Trip nach Cannes, also es war wirklich so hin und zurück gefahren gewesen, habe ich mich voll in ihn verliebt. Und mein Herz war so voll für alle. Ja, und dann auf dem Heimweg, wo wir von Cannes zurückgefahren sind, bin ich mega nervös geworden. Ich checkte, hey, ich habe es nicht gemerkt, ich habe mich einfach in diesen Mann verliebt. Und dann bin ich nervös geworden. Er sagte, was hast du? Und ich sagte, ich weiss nicht. Und ich weiss nicht, was ich soll sagen. Und so. Und dann habe ich es ihm halt gesagt, dass ich mich in ihn verliebt habe. Und dann hat er einfach so gesagt, ja, also ich weiss es nicht, ob ich mich in dich verliebt habe. Und so. Und ich so, super. Oder? Du bist so, brauchst alle Mut und so. Und genau. Aber nachher hat sich auch herausgestellt, er hat sich, vor dem ich mich in ihn verliebt habe, hat er sich schon in mich verliebt gehabt. Er hat einfach gedacht, er hat mich nicht verdient. Er hat mich so toll gefunden. Er hat gesagt, ich meine, ich sei die schönste Frau, die er je gesehen hat. Und dass genau die sich in mich verliebt, das hat er wenig können denken, hat das weist er jetzt wieder von sich weg und so, aber ja.
Mega schön, du strahlst über beide Worte. Wie lange sind ihr jetzt schon verheiratet?
19 Jahre.
Nein.
Ja, wir haben mega früh dann geheiratet. Ja.
Und immer noch glücklich.
Auf ihnen, ja. Ja.
Mega krass. Wie ist das jetzt, wenn du so zurückdenkst, weißt du, oder... Gibt es manchmal so Teile, wo du wie merkst, oder ich nehme an, also die Vergangenheit hast du ja gleich nicht ganz können loslassen, oder? Das kommt wahrscheinlich an uns wieder, oder ist gekommen, wie ist das gewesen?
Hey, es ist am Anfang noch sehr viel gekommen, und auch als ich mit dem Alain schon verheiratet war und wo wir dann Selin bekommen haben, dort ist so schon noch mal sehr viel gekommen bei der Selin. Es tut dann manchmal, ohne dass du willst, dich zurückversetzen in deine Kindheit, wenn du eigene Kinder hast. Und dort ist sehr viel vorgekommen und dort habe ich auch gemerkt, also ich bin auch immer wieder in Therapie, verschiedene Therapien gegangen, weil ich gemerkt habe, da ist noch so viel rum, wo mich wie fremd steuert, wo ich gemerkt, das will ich nicht sein, aber irgendwie bin ich es. Und,
hast du das Beispiel? Oder, ja, irgendetwas Konkretes?
Ja, also ein Beispiel weiss ich noch sehr gut, dann, wenn ich den Selin Brei gegeben, da war sie noch relativ klein gewesen, und dann habe ich einfach gewählt, dass sie der Brei ist. Und ich hatte die Vorstellung gehabt, das muss ja klappen. Und ich meine, ich habe eine Ausbildung gemacht als Kleinkinderzieherin, ich weiss ja genau, wie das läuft. Und dann habe ich gemerkt, ich bin so fix gewesen von, so muss es sein, das ist jetzt richtig, dass ich richtig aggressiv geworden bin. Also ich habe sie nicht berührt, Selin, aber ich habe umgeflucht und ich bin richtig... Also ich hatte wie so eine Wut in mir, eine Aggression, wo ich so verschrocken bin, weil ich immer gesagt habe, ich will nicht aggressiv sein, ich will keine Gewalt anwenden und für mich ist Aggressivität Gewalt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist es der Brei und so. Und dann ist der Alain gekommen und gesagt, hey Serena, jetzt ist es voll einfach gut. Jetzt hörst du einfach auf. Und ich bin mega verschrocken, wo der Alain mich wie so kurz so für den Moment gestoppt hat und gesagt hat, hey, jetzt ist fertig, dann bin ich weiss nicht, wie auf das Zimmer unter der Decke, mich verkrochen, haben so gebrüllt und ich bin so traurig gewesen, dass ich so kann sein und ich habe es nicht verstanden, weil ich gemerkt habe, ich will es ja anders machen, ich will meine Kinder mit Liebe erziehen und mit Verständnis und mit Geduld und jetzt kommt das so führen, das Gegenteil von dem. Ich bin dann ein paar Mal auch vom ISF in die Seelsorge und das hat mir Also das ist, glaube ich, einer meiner krassesten Momente gewesen, weil mir Jesus dort so krass begegnet ist. Irgendwie ist es immer darum gegangen, dass sie, die Seelsorge bei mir gemacht hat, hat wie Jesus immer eingeladen, so an dem Moment. Und hat, dann hat Jesus mich eigentlich immer an Situationen hergeführt von meiner Kindheit. Wie wenn ich noch Kind bin. Ich bin wirklich, ich habe dann die Augen geschlossen, ich bin wirklich wie dort wieder gewesen. Plötzlich auf dem Feld. Und dann hat sie, die Seelsorge gemacht hat, immer gefragt, hey, willst du dort sein, wo du bist, oder was willst? Und dann hat mich Jesus wie durchgeführt, also Situationen, und das hat so viel bewirkt. Also ich meine, ich habe stundenlang gebrüllt, wie sich alles raus müssen, der Schmerz, aber durch das ist es immer besser geworden. Ich habe gemerkt, ich kann immer mehr bei Jesus ablegen und immer mehr können einfach diesen Menschen vergeben, die mir so viel Schmerz zugefügt haben, meinem Vater. Und es ist einfach besser geworden über die Jahre.
Mhm.
Ja.
Mega schön. Also findest du, hast jetzt heute wenig Probleme? Also,
ich finde schon. Und das erstaunt mich auch sehr. Das ist auch mal ein Grund mehr, wo ich merke, krass, Jesus macht wirklich frei, wenn wir auf ihn schauen. Und das, was er uns sagt oder das, was wir auch über ihn lesen, das kann man wirklich im Leben so praktisch nutzen und anwenden. Aber ich merke, man muss es auch wirklich wollen und anwenden und umsetzen. Und
ja, es tut ja auch weh, so herzuschauen. Es wäre ja
einfacher,
oder zu ignorieren.
Es tut sehr weh, ja, weil du einfach merkst, du bist gerade wieder zurück, du wirst wieder zurückversetzt und fühlst dich wieder klein und allein und schwach und hast Angst und das tut schon mega weh.
Du hast gesagt, dass du manchmal heute, das hast du im Vorgespräch gesagt, manchmal noch Mühe hast so mit diesen Grenzen.
Ja.
Das finde ich mega spannend, weil du immer musst über deine Grenzen gehen, gell?
Ja, das ist ja so. Ich merke so, in gewissen Momenten in meinem Alltag, ich habe dann vielleicht so vieles, was ich will oder mir vorstelle. Und manchmal auch bei der Musik, wo ich dann so das Ziel habe, so, ich denke dann so, nein, das reicht noch nicht und es muss besser sein und ich muss noch mehr dafür leisten und noch mehr machen. Wo ich dann wie merke, es ist ja eigentlich nie genug. So im Kopf oben kannst du es immer noch perfektionieren. Und ich glaube, ich bin auch früher recht ein Perfektionist gewesen in gewissen Sachen, bis ich gemerkt habe, es bringt nichts. Das Einzige, was passiert ist, dass ich erschöpft bin, kaputt bin oder dann wirst du einfach krank, wenn der Körper irgendwann nicht mehr mag. Und bist nicht glücklicher. Es wird dann nicht einmal besser. Besser wird es, wenn du aus der Ruhe raus an die Situation herkommst und eine super inspirierte Idee vielleicht hast und dann setzt du dich um. Aber sicher nicht, wenn du versuchst, aus deinen Vorstellungen etwas zu perfektionieren. Es nützt nichts. Ich habe gemerkt, es ist wie so ein Hamsterrad. Du kommst immer wieder ins Gleiche rein und es bessert nichts. Auch wenn der Haushalt aufgeräumt ist, geht es dann nachher besser. Oder wenn es geputzt ist, nein, das ist nicht das, was nachher besser, also was nachher besser ist. So im Herz rein, oder?
Was hilft dir denn in diesem Moment, wo du merkst, ich habe die Grenze, nehme ich nicht wahr?
Anhocken. Ja, ich habe so, das war noch in der Lehre, habe ich gelernt auch, das Gegenteil machen von dem eigentlich. Ich habe auf einmal gemerkt, so, hey, jetzt bin ich wieder so unter Druck und gestresst und gereizt und genervt. Und einfach das Gegenteil zu machen.
Was wäre das? Das klingt spannend.
Ja, einfach nicht. Einfach nicht. Einfach, ich meine, man macht es ja dann oft auch irgendetwas. Es ist dann so irgendwie halt getrieben von irgendeinem Stressgedanken, irgendeinem Angstgefühl. Ja, ich habe wirklich gelernt, einfach anhocken oder nichts machen oder es bleiben lassen oder auch sagen, hey, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, will ich das jetzt überhaupt machen? Und ich merke oft, habe ich Sachen einfach gemacht, weil ich denke, ich muss sie machen und nicht, weil ich sie will machen. Und dort, ja, es einfach nicht machen. Ein bisschen rebelliert habe ich dann eigentlich, eine Art, aber ein Schutz. Es war ja dann wie ein Schutz gewesen, wo ich gemerkt habe, hey, den darf ich mir eigentlich gönnen. Und dort habe ich auch realisiert, hey, ich habe ja eigentlich einen Wert. Und wenn man wertvoll ist, dann tut man sich doch liebevoll mit sich umgehen und tut sich nicht überfordern. Man erwartet ja dann nicht, dass man dann muss irgendetwas machen, wo man echt gar nicht findet, dass das jetzt eigentlich dran wäre.
Das war sicher ein mega Schlüssel für dich, dass ich bin wert, oder? Ich darf mir Zeit
mega
nehmen, ich bin wichtig. Das ist so nicht in deiner Kindheit vorgekommen, oder?
Ja.
Wie prägt jetzt das alles? Also weißt du dich wie entschieden, du willst deine Kinder ganz anders erziehen? Ich nehme es an, logischerweise. Kann ich vorher mit deinem Mädchen gesehen, das ist ja mega gelöst und mega entspannt. Wie hat das deine Erziehung so ein bisschen beeinflusst?
Ich glaube, was mich am meisten beeinflusst hat, war, als ich realisiert habe, dass Jesus eigentlich nur die Liebe für uns hat. Das ist echt seine grösste Nachricht an uns, ist, hey, ich liebe dich bedingungslos. Das bedeutet, egal was du machst, es macht keinen Unterschied, ich liebe dich einfach. Und das hat mich, glaube ich, am meisten, das berührt mich heute am meisten immer noch, und ich gemerkt, hey, ich glaube, das ist die schönste Form, meine Kinder zu erziehen, mit dieser Liebe. Aber dass ich die Liebe anwenden kann, muss ich sie zuerst zulassen in meinem Herz. Also ich habe dann gewusst, ich muss da meine Prozesse gehen, dass mein Herz heil ist und anstatt Schmerz und was ich auch immer erlebt habe, dass dort Liebe reinkommt und dann kann ich auch aus dieser Liebe aus reagieren. Also ich reagiere sicher nicht immer aus der Liebe, aber ich merke, ich bin nie mehr, also ich habe nie mehr den Zorn in mir gehabt oder die Aggressionen. Manchmal ist es einfach übermüdet oder einfach, es nervt dann einfach manchmal auch bei den Kindern.
Einfach das Menschliche.
Richtig, ja. Aber ich habe gemerkt, Liebe ist echt der Schlüssel und auch die Geduld. Und ich habe am Anfang sehr viel Zeit gebraucht, gerade bei der jüngsten Tochter, herauszufinden, was für eine Art von Mutter will ich sein. Und darum habe ich entschieden, ich gehe nicht arbeiten, nur den Alex dann arbeiten. Wir haben zwar finanziell am Anfang mega einteilen müssen. Es war mega knapp gewesen, aber ich habe gemerkt, das gehört dazu zu meinem Heilungsprozess. Und ich habe mich entschieden, Kind zu haben und ich will es einfach richtig machen. Und dann habe ich einfach gefunden, ich nehme mir alle Zeit. Und der Alex hat immer gesagt, du bist stundenlang bei der Selim gewesen, am Abend noch ins Bett bringen. Dann habe ich gemerkt, ja, mein Herz hat es einfach gebraucht. Ich glaube, jedes Mal die Zeit, die ich mir genommen habe für meine Kinder, war wie eine Zeit, die ich mir zurückgegeben habe, weil ich auch, ich weiss es nicht. Ja. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, ich kann dann irgendwann schneller werden. Aber ich war lange so sehr gemütlich, langsam. Und viele haben immer gefunden, du bist immer bei deinen Kindern. Und dann habe ich gemerkt, ja, ich weiss, du verstehst es vielleicht nicht, aber ich brauche das. Es ist mein Heilungsprozess, den ich muss gehen, auch bei meinen Kindern, eben mit dieser vielen Zeit und dieser Geduld, die ich dann aufgeopfert habe. Aber dann ist mein Herz mega weich geworden. Und ich habe es geliebt. Und ich liebe es, Mami sein. Ich liebe meine Kinder so fest. Und auch, ich will sie auch so in dem unterstützen, was sie sind und nicht, was sie nicht sind. Ich will sie sehen, was sie können und nicht, was sie nicht können. Und ich merke, das braucht Zeit und es braucht Heranschauen und es braucht Ruhe und nicht immer nur das und jenes. Und ja.
Ich finde es mega, mega schön, weil, weißt, ich finde, manchmal wiederholen sich so viele Geschichten.
Ja,
oder?
Ich weiss.
Es ist ja eigentlich eher ist das üblich.
Ich weiss.
Und das ist so schön. Und einfach zu sehen bei dir, wie das anders ist. Und ja. Eben, du sagst, die Leute beschreiben dich, hast du im Voraus gesagt, als sehr geerdet. Dass du sehr in der Ruhe bist. Und eben, das spürt man auch bei deinem Klavierspielen mega raus. Es ist auch mega cool. Und deine Tochter hat letztes Mal gesagt, sie kenne niemanden, der so stark sei wie du. Und eben, gleichzeitig hast du ganz fest Angst gehabt für ihn, hast dich ganz fest schwach gefühlt. Oh, ich liebe so Geschichten, weißt, wenn sie so anders wird.
Ja,
und gleich ist es wahrscheinlich schwierig für jemanden, der das wie noch nicht erleben kann oder so.
Ja.
Aber es ist so viel Hoffnung, finde ich.
Aber ich merke wirklich, die Stärke ist für mich direkt von Jesus gekommen. Ich habe mich so schwach. Und hey, weißt, ich meine, ich mag mich noch erinnern, was ich zum Verspinnen habe, ich übel Angst gehabt früher. Und das Erlebnis, dass der alle immer gegangen ist und mit irgendeinem WC-Papier in die Spinne wieder so eingesammelt, so ganz sanft und sie liebevoll rausgebracht hat, das hat zum Beispiel auch nur diese Situation, ich habe an die Krise geschoben. Es hat halt immer auf dem Feld, wo du Blumen pflückt hast, ganz viele Spinnen gehabt, weil die wissen natürlich, dort kommen die Bienen, oder?
Mhm.
Und das sind dann die Kreuzspinnen, das ist ja die eine Spinne, die ja recht gross ist und so einen grossen Körper hat. Und du bist immer so allein auf dem Feld und pflückst und musst wieder pflücken. Und du weißt, überall sind die Spinnen. Und mein Vater erlaubt mir nicht, dort einfach um die Spinnen nur die Blumen zu lassen. Weil jede Blume musst du sammeln für den Tee. Und ich meine, das ist eine kleine Situation, aber die hätte mir, wenn du immer wieder an eine Situation herkommst, wo du Angst bist und allein bist, das war so schlimm gewesen für mich. Und ich habe auch immer Angst gehabt, dass die Spinne mich vielleicht beißt oder zwickt oder auch so. Und dann irgendwie merke ich so, also in so vielen Situationen, wo ich Angst hatte, auch was denken die Menschen von mir. Ich meine, in der Schule bin ich so ausgelacht worden und geärgert worden. Und daheim, gerade nochmal von meinem Vater, ist halt überall die Angst da. Du weißt nie recht, wie dich verhalten musst. Und plötzlich kommt Jesus. Und er ist mit der Ruhe da. Mit der Liebe, mit der Annahme. Und er ist so zärtlich, so liebevoll, so fein, so vorsichtig. Gibt dir alle Zeit von der Welt. Und plötzlich kannst du ausschnaufen. Also, ja, und dort habe ich einfach, glaube ich, das Gegenteil erlebt. Für mich hat es auch immer eben die spirituelle Welt, die hat immer existiert, auch durch von meinen Grosseltern bei der Anthroposophie und so. Und dort ich habe gewusst, es gibt die übernatürliche Kraft. Und ich glaube, darum bin ich auch sehr offen gewesen für die. Und darum ist ja, Jesus mir auch mega schnell begegnet und hat auch mega gut können reden zu mir. Und das ist schon, also für mich ist es nur Jesus. Es ist der alleinige Grund, warum ich so ein Leben jetzt habe, das weiss ich.
Ich frage immer alle Gäste noch, was gibt dir Hoffnung? Du hast ja so viel Hoffnung erlebt. Was gibt dir Hoffnung? Wärst du so für Zukunft?
Ich merke so, ist vielleicht ein bisschen komische Antwort, aber ich merke, ich brauche die Hoffnung gar nicht unbedingt, weil ich merke, sie ist in mir drin. Sie ist wie verwurzelt. Es ist wie geerdet. Es ist wie, für mich ist der Fall wie klar. Ich weiss, dass Jesus meine Hoffnung ist, aber sie ist ja wie schon da. Ich habe sie geschenkt bekommen und sie bleibt, solange ich sie behalte. Ich meine, ich kann ja sagen, ich will Jesus nicht mehr oder ich will das Leben so nicht mehr. Aber es gibt für mich gar keinen Grund, das Leben so nicht mehr willen, weil es macht für mich so Sinn. Es ist das Beste, so das Erfüllendste. Darum, ja.
So cool. Ja. Danke dir vielmals, dass du uns so mitgenommen hast und so erzählt hast, so offen. Mega, mega inspirierend. Danke dir vielmals.
Sehr gerne.
Seraina Etlin, die euch gerne noch etwas weiter begleitet. Wenn ihr euch ein Stückchen Ruhe heimholen wollt, dann hört rein in ihre wunderschöne Klaviermusik. Den Link tun wir euch gerne in die Show Notes. Und dort findet ihr auch den Link, um uns finanziell zu unterstützen. ERF Media, die diesen Podcast produziert, ist nämlich ein Spendenwerk. Das heisst, ohne euch würde es diese Podcasts, diese coole Arbeit nicht geben. Und wir freuen uns über jeden Betrag und sind auch darauf angewiesen. Danke vielmals, dass ihr mit uns unterwegs seid. Und wir hören uns bald wieder, wenn ihr möchtet. Mein Name ist Ruth Stutz.
Vis-à-vis.
Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte.
Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.